Wirtschaft mit Weißbach, Ihr wöchentlicher Podcast zu Wirtschaft und Politik.
Herzlich willkommen bei Wirtschaft mit Weißbach. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Das ist heute unsere 13. Folge unseres neuen Podcasts. Wir sind komplett unabhängig und werbefrei. Wenn Sie mögen, schicken Sie uns Ihr Feedback und auch Themenvorschläge. Erreichbar bin ich und mein Team unter kontakt@wirtschaftmitweißbach.de oder auch über LinkedIn.
Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts und die Gäste übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Das sind die heutigen Themen.
Das Interview der Woche. Wir schauen auf Indien und Südkorea mit Markus Weyerer von Franklin Templeton. Ist Indien das neue China? Ganz so einfach scheint es nicht zu sein. Der Ölpreis steigt. Warum und wie geht es weiter? Tesla enttäuscht und reißt die Branche mit nach unten. Der bekannte Autoanalyst Jürgen Pieper erklärt, wie schlimm die Situation ist. Und die Investition der Woche ist BASF. Seit Mitte März geht's mit der Aktie bergauf. Lohnt es sich, noch einzusteigen? Wir überlegen, welche Faktoren wichtig sind.
Unser heutiges Interview.
Indien wächst und wächst. 8,4%. Um diesen Betrag ist das indische BIP im letzten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Wie die Tagesschau berichtete, profitiert das Land aktuell von Rückkehrern, also Indern, die zum Beispiel in Europa und in den USA studiert haben und das gewonnene Wissen nun im Heimatland anwenden. In 4 Jahren, so sagt es die Industrieländerorganisation OECD voraus, soll Indiens Volkswirtschaft die von Deutschland oder Japan überholt haben. Ich habe mit Markus Weyerer, Strategist für Schwellenländer, bei Franklin Templeton gesprochen und ich wollte natürlich von ihm wissen, wie er denn die Situation sieht. Ist Indien eventuell wirklich das neue China oder muss man das differenzierter betrachten? Wir wollen heute ja über Indien, aber auch andere asiatische Länder sprechen. China ist schwach. Ist Indien die große Alternative? Manchmal wird das ja so gespielt dieser Tage.
Indien wird in der Tat viel diskutiert derzeit. Unsere Haltung ist allerdings eindeutig, dass Indien nicht das neue China ist, wenn man das so plakativ ausdrücken will, aber dass Indien vielleicht das neue Indien sein könnte. Was wir damit meinen, ist, dass die Fortschritte in Indien, insbesondere unter der Modi-Regierung über die letzten Jahre rasant waren, dass sich auch auf dem geopolitischen Feld natürlich viel getan hat, was für Indien und derzeit eher weniger für China spricht. Nichtsdestotrotz, wenn es ans Investieren kommt, dann ist Indien rein von den Allokationen her, von der Markttiefe und auch von der wirtschaftlichen Macht und der geopolitischen Kraft auf der Weltbühne nach wie vor kein Match für China und das wird auch die nächsten Jahre sich nicht ändern. Also allein, wenn man sich das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf zum Beispiel anschaut, ist China ungefähr bei dem Vierfachen von dem von Indien, also eine ganz andere Hausnummer. Aber natürlich auf langfristige Sicht und gerade auch momentan spielt die Musik aus unserer Sicht natürlich eher, und nicht nur aus unserer Sicht, sondern aus Investorensicht generell eher in Indien als in China.
Lassen Sie uns mal auf die einzelnen Faktoren schauen, die für Indien sprechen, vor allem auch die geopolitischen Veränderungen. Vielleicht können Sie das ein bisschen erklären, warum Indien durch die geopolitischen Veränderungen in der Welt an Stärke gewonnen hat.
Also wir haben da mehrere Faktoren. Das eine, ich fange mal mit dem vielleicht offensichtlichsten an, ist natürlich der russische Einmarsch in Ukraine und die chinesische Haltung dazu, die immer mal zwischen, naja, also Neutralität will man schon fast nicht sagen, aber zumindest zwischen Wohlwollen Russland gegenüber und fast schon Befürchtungen von tätlicher Hilfe in Form von Waffenlieferungen, die bisher nicht bestätigt wurden, aber da gab es immer mal wieder die Diskussionen, schwankt. Während Indien sich da klug positioniert hat. Erstens ist es auch bekannt, dass Indien und China natürlich, die haben ja auch Grenzkonflikte und so weiter, also sich da nicht einig sind, sodass Indien sich nicht auf die chinesische Seite geschlagen hat, dass Indien aber traditionell eigentlich gute Kontakte zu Russland immer gepflegt hat. Russland war jahrelang der größte Waffenlieferant für Indien. Das hat sich in den letzten Jahren dann geändert. Aber Indien scheut sich nicht, günstiges Öl oder generell günstige Rohstoffe von Russland zu kaufen, während aber trotzdem die Regierung bestrebt ist, mit dem Westen gute Kontakte zu pflegen. Und das sieht man auch an Regierungsaustausch, auch an Partnerschaftsabkommen, Handelsabkommen und so weiter, die jetzt auch vor kurzem wieder geschlossen wurden. Also Indien positioniert sich da aus indischer Sicht zumindest sehr geschickt zwischen den Fronten. Das ist vielleicht den ersten Punkt, den man da nennen muss, der recht offensichtlich ist. Der zweite, der auch offensichtlich ist, aber vielleicht derzeit nicht ganz so stark im Fokus, ist, dass wir dieses, was als Decoupling beschrieben wird, also diese Loslösung des Westens von insbesondere chinesischen Lieferketten und da insbesondere von gewissen Rohmaterialien, die beispielsweise für Halbleiterherstellung und so weiter gebraucht werden, dass das in vollem Gange ist. Und das ist nichts Neues. Das hat unter Trump schon angefangen, 2018, wenn wir uns da an den, in Anführungsstrichen, Handelskrieg erinnern, den die Trump-Administration damals angefangen hat und der auch von den Demokraten, die ja jetzt das Weiße Haus besetzen, derzeit unterstützt wird. Also das wird sich auch weiterhin nicht ändern. Also da sind wir in einem Übergang von vielen, vielen Jahren, wo der Westen versucht, sich abzukoppeln von China. Aus unserer Sicht, dieses Wort Abkopplung ist ein Schlagwort, das wird so nicht funktionieren, das geht auch gar nicht. Aber wir sprechen hier von der Diversifikation von Lieferketten und da hat Indien natürlich einen Platz in erster Reihe. Das ist ein großes Land, wie gesagt, hat gute Kontakte und ist auch noch relativ günstig. Und von daher sehen wir, dass viele westliche Unternehmen eine sogenannte China-Plus-1-Strategie fahren. Also die geben China meist nicht ganz auf als Standort, aber sie haben eben diese Plus-1-Strategie, sich mindestens noch ein zweites Standbein zu sichern. Und das ist in vielen Fällen Indien, gibt auch andere Länder, die man da nennen kann, Vietnam und Indonesien. Aber Indien steht hier oft an erster Stelle.
Lassen Sie uns doch mal auf die Industrien schauen, die in Indien interessant sind. Man weiß von Pharma, aber viel mehr weiß man ja eigentlich nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel in so ein indisches ETF investiert, welchen Industrien ist man denn da ausgesetzt sozusagen?
Also das kommt ein bisschen drauf an, welchen Index man wählt, aber wir gehen immer davon aus, dass Anleger, die nicht sich spezifisches Know-how aneignen können oder wollen, aus zeitlichen oder welchen Gründen auch immer, dass man so breit wie möglich diversifiziert in das Land investieren will. Und wenn wir jetzt von einem breiten Index ausgehen, wie beispielsweise dem FTSE Indien, dann da haben sie ungefähr an die 200 Werte drin und vier Sektoren, die da herausstechen und die aus unserer Sicht auch eigentlich alle interessant sind. Das ist einmal Finanztitel. Die sind in Indien sehr stark natürlich auch mit dem Thema Konsum verbunden auf der einen Seite und aber auch sehr stark mit dem Thema Fintech. Und das ist in Indien aus unserer Sicht besonders spannend. Und auch natürlich, wenn eine Wirtschaft so stark wächst wie die indische gerade mit 6% und geschätzt wird, dass das über die nächsten Jahre auch mit über 6% weitergeht, dann braucht man natürlich Finanzintermediäre, um dieses Wachstum zu stützen. Der zweite Punkt und damit ein bisschen verbunden ist der Technologiesektor. Hier kann ich ein Beispiel nennen, UPI zum Beispiel, das sogenannte Unified Payments Interface. Das ist ein Bezahlprogramm über eine Mobile App im Prinzip, weit über 300 Millionen Nutzer in Indien. Und also das ist sozusagen der nächste Schritt nach der Kreditkarte. Und da ist Indien mittlerweile führend weltweit und die Nutzerzahlen sprechen für sich. Klar, ist auch ein großer Markt, aber dennoch, da kommt auch kein anderes Land dran, wenn man es relativ sieht. In China ist es beispielsweise ein relativ kleiner Sektor. Und dann ganz wichtig aus unserer Sicht natürlich der Konsum. Da finde ich zwei Dinge spannend oder wichtig. Der erste ist, dass man wissen muss, dass Konsum bereits jetzt 60% Pi mal Daumen der indischen Wirtschaft ausmacht. Das heißt, auch da ist Indien ein bisschen abgekoppelt von dem, was weltweit passiert, weil es weniger am Export hängt als auch beispielsweise China wieder, aber auch viele andere aufstrebende Länder, die viel oft im Export noch unterwegs sind. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass in Indien wirklich die Mittelschicht rasant wächst. Und ich glaube, ein Beispiel, das man da gut nennen kann, im Februar kamen jetzt Zahlen raus. Das ist eine Umfrage, das heißt, es ist es sind keine offiziellen statistischen Daten, aber es ist eine Umfrage, wo man sehen kann, dass indische Konsumenten jetzt das erste Mal mehr für diskretionären Konsum ausgegeben haben im letzten Jahr als für Nahrungsmittel beispielsweise. Das heißt, mir zeigt das zwei Dinge. Einmal, das Geld ist da, weil man es für Dinge ausgeben kann, die man nicht unbedingt braucht. Und das Zweite, aber genauso wichtig, ist auch der Optimismus ist da. Das heißt, Menschen sind auch bereit, weil sie denken, ich werde einen Arbeitsplatz behalten und mir wird es nächstes Jahr und übernächstes Jahr besser gehen als jetzt. Ich kann mir es auch leisten, jetzt Geld auszugeben und muss es eben nicht sparen. Und das ist natürlich in Kombination mit der Tatsache, dass 60% der Wirtschaft der indischen vom Konsum abhängig sind, natürlich extrem hilfreich.
Wie sehen Sie denn die weltweiten Entwicklungen zum Thema AI in Bezug auf die Arbeitsplatzentwicklung in Indien? Indien ist ja oftmals auch so ein bisschen, das Callcenter der Welt, um es mal plakativ zu sagen. Sehen Sie da eine Gefahr, dass dort gerade von internationalen Unternehmen Arbeitsplätze eher abgebaut werden, weil man das irgendwie anders lösen kann?
Also da haben Sie tatsächlich einen Punkt angesprochen, der in Indien tatsächlich ein Risiko darstellen könnte. Jetzt muss man natürlich sagen, dass das Thema künstliche Intelligenz auch bei uns in unseren Märkten als Licht und Schatten vielfach gesehen wird. In Indien ist aber natürlich die Tatsache, dass hier viele Menschen in dem Bereich unterwegs sind, der vielleicht von AI insbesondere betroffen sein könnte. Auf der anderen Seite gibt es auch Chancen, nämlich die sehr junge Bevölkerung in Indien, die sich mit diesen Dingen natürlich schneller befassen kann, wenn die Ausbildung sichergestellt werden kann. Da werde ich gleich noch was dazu sagen. Aber da liegt sicherlich eine Chance. Generell, was Indien betrifft, in Bezug auf Technologie und künstliche Intelligenz insbesondere, da ist noch, sagen wir mal, Luft nach oben. Also Indien ist da bei weitem in keiner Vorreiterrolle wie andere asiatische Länder, sagen wir mal Korea oder eben auch wieder China. Und insofern ist es sicherlich ein Thema, das man im Auge behaben sollte. Jetzt wollte ich noch ein anderes Risiko kurz ansprechen, weil es hier ganz gut dazu passt. Also ich habe gesagt, die indische Bevölkerung ist recht jung. Das ist eine Chance auf der einen Seite. Auf der anderen Seite weiß man auch, dass das Schulsystem und dann auch die weitergehende Bildung in dem Land natürlich bei weitem nicht da ist, wo es sein sollte. Und das ist etwas, was die Modi-Regierung sich auf die Fahnen geschrieben hat, aber man muss da noch weiteren Fortschritt sehen. Die Märkte gehen davon aus, dass das klappt, wenn man sich die Bewertungen anschaut. Aber es ist auf jeden Fall ein langfristiges Thema, das nicht aus dem Auge behalten werden darf, weil sonst läuft man natürlich Gefahr, dass man viele junge Menschen hat, die aber dann nicht in Arbeit kommen oder insbesondere eben auch nicht in Sektoren unterwegs sein können, die halt eine Ausbildung erfordern, wie das im Bereich künstlicher Intelligenz halt ist.
Abschließend zum Thema Indien kann man also sagen, das Land hat viel Potenzial, ist aber quasi ein mittelfristiges Spiel, wie man sagen könnte.
Ja, ich meine, das ist oft so, aber kurzfristig ist es sicherlich so, Indien ist letztes Jahr natürlich stark gelaufen, die Bewertungen sind hoch. Nichtsdestotrotz weiß man das, wenn die Märkte in einer Rallye-Phase sind, dann geht es auch oft weiter und die Fundamentaldaten mittelfristig sind auf jeden Fall gut. Also von daher denke ich, kann man das so zusammenfassen.
Lassen Sie uns noch ganz kurz auf Korea schauen. Es ist ja ein Land, was sehr selten betrachtet wird aus Investorensicht, dennoch sehr attraktiv. Wie sehen Sie denn Korea?
Also hochinteressant, vielleicht aus kurzfristiger Sicht spannender noch als Indien, wenn man jetzt auf, sagen wir mal, die nächsten 6 bis 12 Monate vielleicht denkt. Aus verschiedenen Gründen. Der erste ist, denke ich, auf der Hand liegend, Korea ist neben Taiwan extrem wichtig für den globalen Halbleitersektor. Und insbesondere Taiwan beispielsweise ist eher im hochentwickelten Halbleiterbereich stark. Also 90% der am weitesten fortgeschrittenen Halbleiter kommen aus Taiwan. Aber Korea, wenn man da beispielsweise an Samsung denkt, aber auch andere, SK Hynix und so weiter, die sind eher im Unterhaltungsbereich stark. Und also damit meine ich nicht nur Fernsehen, wie man es kennt, sondern auch beispielsweise Autos und Mobiltelefone. Und wenn man jetzt überlegt, dass man sieht, dass die US-Wirtschaft auch eher schon wieder anzieht, also von Rezession spricht derzeit kaum einer mehr, generell auch nach einer wahrscheinlich weichen Landung, wie man das ja nennt, dieses Jahr dann die Wirtschaft wieder anziehen dürfte, dann ist es ein ganz klares Signal für den Halbleitersektor, der jetzt 1,5, 2 Jahre eine wirklich schwere Zeit durchgemacht hat. Und wenn man sich die vergangenen Zyklen ansieht, dann sieht man recht klar, dass nach so einer Talsohle im Halbleitersektor, dass dann koreanische Märkte einfach die Aktienmärkte einfach sehr, sehr stark performen. Klar, Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft, aber es ist eine ganz gute Indikation, wenn man sich darüber Gedanken machen will. Das ist der erste Punkt. Der zweite aber, den ich fast noch wichtiger finde, weil er eben nicht von kurzfristigen Schwankungen abhängig ist, ist die Erkenntnis in Korea, dass man Shareholder Value, also sprich den Wert, die Aktionäre aus ihren Beteiligungen erhalten, mittelfristig steigern muss. Da gibt es so eine Kennzahl, Kurs-Buchwert-Verhältnis beispielsweise, das man kennt, also die Vermögen im Unternehmen ins Verhältnis gesetzt zum Preis der Aktie. Und da sieht man, dass Korea bei etwa 1 liegt. Also sprich, für einen Dollar, den sie investieren, bekommen sie einen Dollar, der an Vermögenswert dasteht. Wenn sie da in die USA schauen, liegt das Verhältnis bei etwa 3. Dann müssen sie 3 Dollar investieren, um einen zu bekommen. Und in vielen anderen Märkten ist es auch bei deutlich über 1, in der Regel irgendwo um die 2. Und dafür gibt es Gründe, historische Gründe, dass es in Korea so ist. Unter anderem diese verkrusteten Familienstrukturen, die da oft Konglomerate beherrschen, wo Minderheitsaktionäre einfach keine so große Rolle spielen. Und auch andere Dinge, Dividendenpolitik und so weiter und so fort. Aber, und das ist wichtig, daran ist die Regierung gerade dran, das zu ändern. Das wird kein Prozess sein, der von heute auf morgen geht. Aber man kann, es gibt hier auch wieder ein Beispiel, auf das man schauen kann, und zwar Japan. Japan hat auch unter der Abe-Regierung vor Jahren damit begonnen. Und ja, also ich meine, wahrscheinlich Ihre Zuhörer sind gut informiert, dass Japan gerade neue Allzeithochs erklommen hat. Und ich glaube, insofern ist es ein guter Weg, dabei ist er auch für Korea. Und der dritte Punkt, der damit zusammenhängt, aber auch wichtig ist, wenn Sie sich viele Märkte anschauen, und wir haben gerade über Indien gesprochen, die Bewertungen sind einfach relativ hoch bereits und viele Anleger tun sich ein bisschen schwer damit. Und Korea ist da halt eine aus unserer Sicht positive Ausnahme.
Vielen Dank für das Gespräch. Sehr viele interessante Eindrücke.
Sehr gerne, Frau Weißbach. Vielen Dank.
Die Halbleiterbranche ist natürlich im Fokus und gerade jetzt auch mit dem schweren Erdbeben in Taiwan. Allerdings sieht es momentan nicht so aus, als hätte das Erdbeben substanzielle Auswirkungen auf die Halbleiterproduktion.
Der Blick auf den Ölpreis.
Der Ölpreis steigt weiter und die OPEC, die erhöht trotzdem ihre Fördermengen nicht. Es geht hier vor allem bei der Preisentwicklung um die weiter sich verschlechternde geopolitische Lage. Auch die Attacken der Ukraine auf russische Raffinerien pushen den Preis nach oben, denn wenn diese ausfallen, wird deutlich weniger Öl auf den Weltmarkt strömen. Der Ölanalyst Andy Lipo erklärt auf CNBC.
Well, I think there are a couple of things happening. You know, Ukraine has attacked nearly 1/3 of the Russian oil refining capacity, and they've damaged close to 1 million barrels a day of that capacity. What that means is that, first, Russia has less diesel to export to the world oil market. At the same time, we're seeing Russia to start importing small amounts of gasoline from Belarus. Of course, with the world oil market being all connected, what you're seeing is the lack of diesel exports is starting to drag up the price of diesel in Europe and the United States as well. If we turn to the U.S. and sanctions on not only Russian crude oil sales, but on Russian tankers, we're starting to see an effect that is leading the Indian refiners to really shun those Russian tankers, and they're starting to look for alternative supplies. This has actually forced Russia to turn to China for additional sales of their crude oil. What all this means is that you're seeing a number of actions that are taking supply off the market, contributing to these higher oil prices.
Hinzu kommen die Ängste um eine Ausweitung des Konflikts im Mittleren Osten. Die tun ihr Übriges. Der Iran, der die Hamas im Gazastreifen unterstützt, hat Rache für eine Attacke der Israelis am Montag geschworen. Der Iran ist der drittgrößte Ölproduzent der OPEC. Hierzu nochmal Andy Lipo.
As you rightly pointed out, this attack on the Iranian consulate has really gotten the oil market to price in a higher probability of a supply disruption, especially if the war expands throughout the Mideast.
Dies und die unsicheren Aussichten für die Wirtschaft lassen den Ölmarkt nervös bleiben, denn keiner weiß genau, wie man all diese Entwicklungen einpreisen soll. Hinzu kommen Wirtschaftsdaten aus China und den USA, die besser als erwartet ausfallen. Das heißt, es könnte zu mehr Ölnachfrage kommen. Das pusht den Ölpreis natürlich ebenso nach oben. Sollte der Preis hoch bleiben, dürfte das auch die Heizkosten für den nächsten Winter nach oben treiben.
Der Blick auf die Automobilindustrie.
Noch vor wenigen Jahren schien eins klar, die Zukunft der Mobilität ist nur elektrisch. Die Industrie überschlug sich förmlich mit Zielen, ab wann sie alle Fahrzeuge auf Pure Play Electric umstellen wolle. Und es gab ein Vorzeigeunternehmen, das ist Tesla. Und seit geraumer Zeit läuft es beim Branchenprimus allerdings gar nicht mehr so rund. Die Aktien haben seit Jahresbeginn rund 25% an Wert verloren. Wie es Tesla geht, was die chinesische Konkurrenz macht und vor allem welche Aussichten die Elektroautobauer haben, das habe ich mit dem Autoanalysten Jürgen Pieper besprochen. Wir wollen auf Tesla schauen. Die Zahlen sind ja schlecht und jetzt steht die große Frage im Raum, ist der Elektro-Hype bei den Automobilherstellern zu Ende?
Ich denke, der Elektro-Hype ist erstmal zu Ende. Wir haben 3 Jahre wirklich extremen Wachstums gesehen, mit teilweise über 100% in verschiedenen Märkten. Und dieser Hype geht tatsächlich jetzt mal raus. Wir werden wahrscheinlich 2024 sehr moderates Wachstum bekommen. Das liegt vielleicht in der Größenordnung von 10-20%. Aber das sollte nicht das Ende sein des Zuges Richtung E-Mobilität, sondern tatsächlich eine Wachstumspause.
Was bedeutet das denn für die verschiedenen Hersteller? Wir haben jetzt Tesla mit einer sehr schlechten Aktienkursentwicklung, dann andere, wo es eigentlich ganz okay geht. Wie differenziert sich der Markt Ihrer Meinung nach?
Ja, Tesla war und bleibt ein Sonderfall. Wir hatten jahrelang auch extreme Wachstumsraten bei Tesla gesehen, bis zu einem Niveau, wo sie fast 1 Billion Euro wert waren und eines der teuersten Unternehmen überhaupt in der Welt waren und sich total weit von der Autowelt entfernt hatten, galten halt als etwas Besonderes. Das ist teilweise weg, aber heute ist immer noch die Tesla-Aktie bei weitem die am höchsten bewertete Autoaktie. Also ein bisschen existiert dieser Sonderstatus, aber er bröckelt ab. Und ich glaube, dass diese Tendenz auch weitergehen wird. Tesla wird immer Schwierigkeiten haben, die Erwartungen zu erfüllen. Man sieht das aktuell mit diesen enttäuschenden Absatzzahlen. Und ich denke, der Kursverlauf wird eher Richtung Süden gehen. Bei den anderen Autoaktien ist es eher so, dass man keine hohen Erwartungen hatte, speziell nicht für dieses Jahr. Also viele haben sogar eine große Autokrise heraufbeschworen, haben drastische Gewinnrückgänge erwartet. Das findet auch nicht statt, weil die Automärkte viel stabiler sind, als man das vielleicht vor ein paar Monaten noch befürchtet hat. Und weil man auch letzten Endes gute 2023er Ergebnisse erzielt hat. Also hier sehen wir eher so ein bisschen eine Erholung von einem vermeintlichen Krisenniveau.
Schauen wir nochmal auf die chinesischen Wettbewerber. Wir haben unter anderem BYD, wo Warren Buffett auch investiert ist, beziehungsweise die unterstützt, die ja mit Kampfpreisen, kann man das schon nennen, auf den europäischen Markt zumindest kommen. Wie groß ist denn die Gefahr von diesem Wettbewerb für die heimischen Automobilbauer?
Ja, BYD wird sicherlich einer der Gewinner sein. Dieses Jahr mit starkem Wachstum in China, aber auch zunehmend hier in Europa. Sie werden sicherlich hier in Europa ihren Weg machen. Das heißt, sie werden sich einen gewissen Marktanteil erobern. Ich würde mal schätzen von vielleicht 2-3% im Laufe der nächsten 3-4 Jahre. Das heißt, wenn man von fast null kommt, heißt es natürlich, dass man in dieser Zeit auch sehr stark wachsen wird. Man hat im Moment auch so die Öffentlichkeit, das Interesse auf seiner Seite, weil sich viele für dieses neue Unternehmen interessieren. Und ich denke, das wird, wie gesagt, das wird einer der Gewinner sein. Wie weit das geht, ich denke, die Zahlen, die man bisher gesehen hat, die Zulassungszahlen in Europa, wachsen auch nicht von null auf in den Himmel sozusagen. Ich denke nicht, dass man über dieses Maß von 2-3% hinauswachsen wird die nächsten Jahre. Und dass sie vorwiegend die sogenannten Massenhersteller angreifen. Das sind eine Renault, das ist natürlich zum Teil auch Volkswagen. Das ist ein Stellantis-Konzern, das ist ein Ford Europe. Das sind dann eher die Unternehmen, die Marktanteile abgeben müssen.
Es gibt auch noch andere chinesische E-Autohersteller. Es ist ja nicht wie früher, wo man so eine unglaubliche Ingenieurskunst haben musste, um ein Auto herzustellen. Es scheint ja, dass es jetzt irgendwie fast jeder kann. Ja, überlebensfähig sind die denn Ihrer Meinung nach? Zum Teil machen die ja große Verluste.
Ja, es gibt Dutzende Chinesen, die jetzt im Heimatmarkt antreten und viele von denen werden versuchen, in Auslandsmärkten Fuß zu fassen. Ich denke, sehr viele von den chinesischen Namen wird man in 5-6 Jahren nicht mehr hören, weil es sie auch nicht mehr geben wird. Das ist vergleichbar dem europäischen Markt so in den 50er Jahren, wo wir auch in Deutschland alleine, glaube ich, Anfang der 50er 100 Autohersteller hatten. Und Ende der 50er Jahre, obwohl es einen Boom dort für Autos gab, gab es davon vielleicht noch 25 oder so. Und so ähnlich wird sich auch der Markt in China aussortieren. Also von den, ich glaube, es gibt deutlich über 100 Hersteller dort aktuell. Da wird nicht mal die Hälfte übrig bleiben in ein paar Jahren. Also, und auch in Europa wird man, glaube ich, werden nicht viele wirklich Erfolg haben. Man sieht jetzt schon, dass eine NIO, die man vor 2 Jahren noch hoch gehandelt hat als ankommenden Star im Autogeschäft, dass die größte Schwierigkeiten haben, überhaupt zu überleben, weil offensichtlich vieles wirtschaftlich nicht gut gelaufen ist. Und so wird man muss keine Panik vor den Chinesen haben, man muss keine übertriebene Angst haben. Ich denke, 3-4 Namen werden sich etablieren. Neben BYD vermutlich auch der Geely-Konzern mit seinen Marken. Eine MG ist ja jetzt schon ganz erfolgreich hier in Europa. Eine englische Marke, die aber Chinesen gehört. Und dann wird man vielleicht noch 1-2 andere sehen. Aber die große Menge der Chinesen wird eher keinen Erfolg haben hier in Europa.
Kommen wir nochmal zurück zu dem Thema, mit dem wir eingestiegen sind. Die Elektrifizierung der Branche scheint ja nicht so schnell zu gehen, wie vormals erwartet. Manche Autokonzerne, ich glaube es war Volkswagen, die sagen sogar, man sieht mehr Nachfrage nach den traditionellen Modellen. Woran hapert es Ihrer Meinung nach und gibt es vielleicht noch Alternativen zu E-Autos?
Ja, es ist. Man muss auch sagen, die letzten 3 Jahre ist das E-Auto-Geschäft viel stärker und viel schneller gewachsen als ursprünglich erwartet. Jetzt schlägt das Pendel ein bisschen zurück. Ich denke, das ist ein ziemlich normaler Prozess bei einer technischen Umwälzung. Man sieht natürlich immer noch Nachteile. Also E-Autos haben eben objektiv gesehen Nachteile, die immer noch tendenziell höheren Preise, die geringeren Reichweiten, das auch vor allen Dingen die Verfügbarkeit von Modellen. Also wenn ich mir heute ein neues Auto kaufen will, dann habe ich unter Benzin und Dieseln ja, im Prinzip 3-4 Dutzend in meiner Preisklasse Modelle zur Auswahl. Bei E-Autos ist es halt nur ein Teil davon. Das heißt, auch das schränkt die Kauflust aktuell ein bisschen ein. Man kann sagen, jetzt die großen Innovatoren, die Pioniere im Markt, die haben ihr E-Auto gekauft. Die typischen, die vorangehen und die sagen, ich probiere die neue Technik auch schnell aus. Die haben jetzt ihr Auto, die sind damit erstmal zufrieden. Und die große Masse zögert halt noch aus den Gründen der verschiedenen Nachteile und auch, weil die Verunsicherung da ist. Also viele fragen sich jetzt, kommt die E-Mobilität wirklich? Kommt sie wirklich schnell? Wie lange habe ich noch Zeit, mir vielleicht meinen Diesel weiterzufahren? Die Verunsicherung ist halt auch sehr groß und die führt im Moment zur Zurückhaltung bei E-Autos.
Lassen Sie uns mal auf den Preis schauen. Sie sagten, die Preise von E-Autos sind noch höher. Glauben Sie, das wird sich angleichen über die Zeit?
Es wird sich über die Zeit angleichen, also es hängt bei den E-Autos sehr viel an den Batteriepreisen, die sind immer noch hoch, die werden aber mit den steigenden Stückzahlen fallen. Wir haben ja jetzt erst eine Welle an neuen Batteriefabriken, die uns bevorsteht. Wir haben jetzt alle gesehen, Northvolt kommt nach Deutschland mit einer großen Investition, baut dort eine Batteriefabrik. Das sind sie eine von vielen, aber dieser Bau dauert eben noch 2 Jahre oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das heißt, bevor die großen Batteriemengen aus europäischer Produktion kommen, dauert es eben noch bis mindestens 2025, 2026. Aber dann mit stark steigenden Mengen an Batterien werden auch die Preise fallen. Das steht uns in der zweiten Hälfte der 20er Jahre bevor. Bis dahin, also ich würde mal sagen, 2-3 Jahre lang werden die Autos tendenziell teurer sein. Aber das ebnet sich dann ein.
Was bedeutet das noch kurz zum Abschluss für die Aktienkursentwicklung der heimischen Automobilhersteller? Sehen Sie da noch Potenzial nach oben angesichts doch der kleinen Rallye, die wir schon bei den Autoaktien gesehen haben?
Ja, es gibt leider bei Autoaktien tatsächlich meistens nur kleine oder mittellange Rallyes. Es gibt selten den Fall, dass die für lange Zeit Favoriten bleiben. Das ist einmal eine Einschränkung. Aber ich glaube, dass diese lange Übergangszeit von der alten Technologie zur neuen eigentlich das ideale Szenario für die Autohersteller ist. Sie haben jetzt eben nicht mehr 5 bis 10 Jahre, sondern wahrscheinlich 10 bis 15 Jahre Zeit, sich umzustellen. Und das kommt ihren Interessen sehr entgegen. Und das heißt, dass man mit den alten, großen, schweren SUVs mit Dieselmotor zum Beispiel, dass man noch relativ lange Zeit sehr hohe Renditen verdienen wird und hat Zeit eben in neue Technologien zu investieren, mehr Zeit, als wir das vielleicht vor ein, zwei Jahren gedacht haben. Also insofern eigentlich fast ein ideales Szenario. Auch Märkte, die sich besser halten als befürchtet. Und insofern glaube ich tatsächlich, dass die Autoaktie noch vielleicht 3, 6, vielleicht möglicherweise bis zum Jahresende, 3, 6 Monate vielleicht bis zum Jahresende gut performen können.
Vielen Dank, Herr Pieper.
Sehr gerne.
Das Fazit ist also, Elektromobilität wird kommen, die Übergangsfrist allerdings wird länger dauern und das ist unterm Strich sogar positiv für die heimischen Automobilkonzerne.
Das Investment der Woche.
Wir schauen auf BASF. Seit Mitte März ist die Aktie nämlich ordentlich im Aufwind. Warum? Das fragt man sich wirklich berechtigterweise. Eigentlich hat sich nämlich nichts verändert. Die Wirtschaft lahmt und die Energiekosten sind weiterhin hoch. Vielleicht aber gibt es dennoch subtile Hoffnungsschimmer. Die letzten Wirtschaftsdaten aus Deutschland zeigen nämlich, dass es langsam wieder bergauf geht. Zumindest Stimmungsindikatoren sagen das. Dem könnte dann langsam auch mehr Nachfrage nach den Produkten des Chemieriesens folgen. Der IFO-Index, der quasi den Puls, also das Stimmungsbild der deutschen Wirtschaft zeichnet, ist überraschend positiv ausgefallen. Das könnte auch Investoren wieder von BASF überzeugen. Denn die Börse, die guckt ja schon sehr früh nach ersten Erholungstendenzen und setzt dann auf die jeweiligen Unternehmen. BASF ist ein klassisches zyklisches Unternehmen. So heißen im Börsenjargon Unternehmen, die mehr von der konjunkturellen Entwicklung abhängig sind als zum Beispiel Versorger, die man klassisch als defensiv einschätzt. Hinzu kommt bei BASF, da kommt demnächst noch ein neuer Vorstandsvorsitzender, der momentan noch amtierende, geht nach langer Zeit. Und auch hier gilt, die Hoffnung auf neuen Wind könnte beflügelnd wirken für die Aktie. Hier sollte man allerdings vorsichtig sein, denn gerade bei Unternehmen in krisenhaften Umständen machen neue CEOs erstmal gerne Tabula Rasa, das heißt nötige Abschreibung und andere Umstrukturierungskosten werden ganz am Anfang massiv eingebucht, damit es danach besser geht. Die Angelsachsen nennen das Kitchen Sinking, das ist also etwas, was recht häufig stattfindet. Das zweite Argument, also der neue CEO und die möglichen Abschreibungen, die da kommen könnten, dürfte gewichtiger sein als das erste, der konjunkturellen Erholung. BASF ist demnach wahrscheinlich eine spannende Investition, um vom Aufschwung zu profitieren, aber weise ist es wahrscheinlich, 1 oder 2 Quartale mit dem neuen Chef abzuwarten, denn da könnte noch einiges Negatives für die Kursentwicklung zumindest kommen. Wenn man sich die Analystenmeinungen anschaut, dann sind die mehrheitlich positiv gestimmt für die Aktienkursentwicklung von BASF.
Unser Ausblick auf die kommende Woche.
Damit sind wir zum Ende gekommen für den heutigen Podcast. Ich wünsche Ihnen allen schon mal ein schönes Wochenende. Nächste Woche schauen wir ganz genau auf ausgewählte DAX-Werte zusammen mit einem Fondsmanager von Fidelity.